Hallo Henning.
Hallo Nadja und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, und zwar sowohl im Jahr 2025 als auch zu einer neuen Ausgabe des, und das gilt auch im Jahr 2025, weltbesten Arbeitsrechtspodcasts der Welt, zumindest laut Nadja Innermann, Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Und ich habe es in der letzten Folge ja schon angeteasert, deswegen heute nur ganz kurz. Es geht heute um Herrenhosen und eine doch eklatante Abweichung im Modegeschmack. Okay. Mehr will ich gar nicht teasern, Nadja, sondern vielleicht zu Beginn des Podcasts. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Vielleicht mal kurz in Erinnerung rufen, es ist das Jahr 2025. Mhm. Ich weiß ja ungefähr, wie alt du bist, Nadja. Deswegen die Frage, kannst du dich noch, also wahrscheinlich warst du damals irgendwie 2 oder so, aber kannst du dich noch um die Aufregung rund um das Jahr 2000 erinnern?
Da gab es sehr viel Aufregung rund um das Jahr 2000. Meinst du jetzt speziell bezogen auf den Jahreswechsel?
Ja, genau. Also da gab es ja so gewisse Befürchtungen, dass alle Computerprogramme abstürzen und so weiter und so
dass
fort.
Dass jemand das Internet löschen könnte oder
oder ausdrucken oder so.
Man wollte es vorher kurz ausdrucken, falls es dann nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja, so ist es. Genau, das war das Jahr 2000. Und das Jahr 2000 ist einfach heute 25 Jahre her.
Krass.
Und das ist genauso lang, wie es vom Jahr 1975 bis zum Jahr 2000 war. Das, finde ich, muss man sich auch immer mal wieder so vor Augen rufen.
Hast du dir das jetzt kurz durchgerechnet? Oder also, weil es
das habe ich mit dem Taschenrechner ausgerechnet, wenn ich ehrlich bin.
Das ist eine krasse mathematische Geschichte einfach auch.
Ja, aber ich finde tatsächlich, wenn man sich das so vor Augen hält, wir sind genauso weit vom Jahr 2000 weg, wie damals das Jahr 1975 vom Jahr 2000 entfernt war. Und ich glaube, da hat man tatsächlich, also das Jahr 2000, das waren so Zukunftsvisionen und Utopien, was es da wohl alles geben wird, fliegende Autos und so weiter und so fort. Jetzt haben wir das Jahr 2025 und stellen fest, es gibt immer noch keine fliegenden Autos. Nicht mal mit den Selbstfahrenden klappt das so richtig gut. Aber ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben und recherchiert mit dem zuverlässigen Recherchetool Google. Da habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was eigentlich im Jahr 1975 so passiert ist. Weil ich dachte, das ist ganz interessant, vielleicht mal, um das so vom zeitlichen Abstand her einzuordnen. Und zum Beispiel wurde im Jahr 1975 das Alter für die Volljährigkeit auf 18 herabgesetzt. Also das ist 1975 passiert. In Spanien ist General Franco nach 36 Jahren Diktatur gestorben. Also das war noch so ein Überbleibsel, schon begonnen irgendwie zu Zeiten, als hier noch ein gewisser Adolf H. regiert hat. Und der ist dann tatsächlich gestorben und Spanien hat den Weg in die Demokratie gefunden. Außerdem hat 1975 der Vietnamkrieg geendet, den man ja auch nur irgendwie so aus irgendwelchen Kriegs- und Antikriegsfilmen noch kennt, also schon gefühlt wirklich lange her, also 50 Jahre sind es ja mittlerweile. Aber auch das war eben 1975. Helmut Schmidt war Bundeskanzler, Niki Lauda hat die Formel 1 WM gewonnen und der Elbtunnel hier in Hamburg ist eröffnet worden 1975. Außerdem wurde Charlie Chaplin, den man gefühlt irgendwie aus so Stummfilmen schwarz-weiß aus gefühlt den 30er Jahren kennt, der wurde von Queen Elizabeth II. Zum Ritter geschlagen.
Wow.
Und ja, all das 1975, also wie gesagt, genauso lang weit weg vom Jahr 2000, wie wir jetzt mittlerweile sind. Und da die Frage, Nadja, fühlst du dich jetzt alt?
Ich fühle mich jetzt sehr alt, doch. Ich fühle mich jetzt so alt, dass ich mich eigentlich direkt hinlegen möchte und eine Runde schlafen. Also das ist ja unfassbar. Das ist wirklich eine schöne kleine Zeitreise, die du da vorbereitet hast. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt ist man auch gleich wieder ein bisschen up to date, was damals so los war. Und ein paar dieser Ereignisse hätte ich tatsächlich nicht im Jahr 1975 verortet. Insofern, cooler Einstieg.
Ja.
Jetzt sag mal, was hat das mit unserem Fall zu tun?
Rein gar nichts, Nadja, rein gar nichts. Aber ich finde es trotzdem einfach bemerkenswert, weil das Jahr 2000, weiß ich auch noch, in meiner Kindheit und Jugend, das war schon so ein Ding, wo man gedacht hat, Mensch, also wenn dann irgendwann mal 2000 ist, wie krass ist denn das? Und jetzt sind wir einfach 25 Jahre weiter und um einfach diese Dimension mal so vor Augen zu führen, finde ich das immer ganz gut, dann mal so zurückzuschauen. Ich habe letztens irgendwo gelesen, wie alt der Film Home Alone, also Kevin allein zu Hause, ist ja auch so ein Weihnachtsklassiker, den ich, glaube ich, auch als Kind einfach gesehen habe und also wahnsinnig gut fand, wie alt der mittlerweile ist und dass das irgendwie vergleichbar damit wäre, als hätte man damals zu dem Zeitpunkt, als der Film rausgekommen ist, einen Film aus den 50er Jahren gesehen. Also das ist auch absolut erschreckend und deswegen, ja, finde ich es einfach spannend, jetzt so zu Beginn des neuen Jahres mal zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich so weltgeschichtlich? Und
finde ich gut. Ich dachte ja tatsächlich, dass es was mit dem abweichenden Modegeschmack zu tun hat, dass da vielleicht ein Modeutensil aus dem Jahr 1975 sich noch in den Fall eingeschlichen hat. Wobei es ja schon wieder so lange her ist, dass die Dinge ja teilweise wieder modern sind.
Das stimmt.
Und ich finde das einen richtig guten Einstieg zum Jahresbeginn. Und genauso wie man die Rolle rückwärts machen kann, kann man sie ja auch vorwärts machen. Das bedeutet ja quasi, wir würden uns jetzt vorstellen, wie wäre es im Jahr 2050? Und das klingt auch noch so wahnsinnig weit weg. Und dann, wenn man sich anguckt, wie schnell die letzten 25 Jahre von der Uhr gefallen sind, ist es doch ein bisschen gruselig.
Absolut, ja genau. Also das Gefühl wollte ich allen ZuhörerInnen und dir gleich zu Beginn des neuen Jahres vermitteln. Time is running.
Würden wir jetzt Werbung machen, wäre an der Stelle doch der richtige Zeitpunkt, um nochmal auf so Anti-Falten-Creme-Produkte oder so,
ja, oder
vielleicht
so
in den Lebensversicherungen
oder irgendwie sowas. Also falls sich jemand bei uns als Werbepartner bewerben möchte, dann haben wir jetzt hier nochmal eine kleine Steilvorlage geliefert. Wir sind
absolut
da sehr vielseitig einsetzbar. Und ja, ich meine, die 70er Jahre, das war ja noch so Hippie-Zeit. Mhm. Wer weiß, vielleicht hätte denen damals das Modestück, um das es hier gehen wird, auch ganz gut gefallen. Also vielleicht gibt es da sogar gewisse Anklänge. Schauen wir einfach mal. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal zurück in die Gegenwart.
Zurück in die Gegenwart finde ich auch gut.
Zurück in die Gegenwart, ja, ist das ein bekannter Film, oder? Mit Michael J. Fox.
Zurück in die Gegenwart, genau.
Da springen wir einfach mal hin.
Mit dem DeLorean.
Genau.
Springen wir zurück in die Gegenwart.
Hol den DeLorean, lass uns zurück in die Gegenwart fahren.
Ja, schön.
Und zwar springen wir ins Jahr 2023 oder fahren mit dem DeLorean ins Jahr 2023.
Oh, toll.
Das Lustige ist, unser Tonexperte Jonathan hat gar keine Ahnung, wovon wir hier seit 5 Minuten reden. Fragt sich die ganze Zeit, was die alten Menschen hier bloß so erzählen und worum es da wohl gehen mag. Ja, wer weiß, vielleicht geht es auch dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin so. Dann einfach nachgoogeln.
Absolut.
Lohnt sich, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und genau, wir sind im Jahr 2023 angekommen und wir befinden uns örtlich im Rheinland, wo ich jetzt auch wieder große Sorge habe, dass das eigentlich falsch ist, was ich sage. Ich glaube, konkret ist es im Bergischen Land. Ich würde denken, das gehört zum Rheinland dazu. Kann aber auch falsch sein. Also ich sag mal, größere Umgebung des Rheinlandes. Und im Rheinland
sind für mich auch böhmische Dörfer das
Ich hoffe nicht, denn im Rheinland waren wir schon mindestens 2-mal, Nadja.
Ja, aber ja,
kannst du
nicht
dich noch,
tatsächlich, sondern nur mit unseren
nur
Fällen.
Nur mit dem Podcast, genau. Kannst du dich noch erinnern, wann das war und wo wir uns da befunden haben?
Nee, was waren das denn? Was waren das denn für Fälle? Die Toilettenzeit,
richtig,
war doch im Rheinland.
Richtig, das hat, glaube ich, in
und,
Köln gespielt, ne? In
ja,
einer Kanzlei.
Und dann waren
das
wir
war,
doch nochmal in Köln.
Genau, das war einmal Folge 2, Scheißtage, die hast du gemacht und über
Korrekt.
Den Toilettengänger in der Kanzlei in Köln gesprochen. Und wir waren noch ein weiteres Mal in Köln, da ging es auch feuchtfröhlich zu.
Also sag mal, das Partyboot, war,
ja,
doch, war das auch irgendwie im Rheinland?
Das ja. war das Partyboot, wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob das auf der Kölner oder auf der Düsseldorfer Seite war. Auf jeden Fall Folge 9, Titel Mein Freund der Flamingo. Ich würde sagen, einer der All-Time-Favorites, also den
Absolut.
Kann man sich gern nochmal anhören. Genauso übrigens wie Folge 2, Scheißtage. Die ist wie alle unsere Folgen, also natürlich hervorragend. Aber da waren wir 2-mal tatsächlich im Rheinland und haben gelernt, dort geht es auf jeden Fall munter und lustig zu. Ich selber war übrigens im vergangenen Jahr auch in Köln für ein Gerichtsverfahren und hatte da 2 also ganz tolle Tage. Köln, keine schöne Stadt, aber man kann da eine sehr, sehr gute Zeit haben und habe ich sehr viel gute Erinnerungen dran. Diesmal sind wir allerdings nicht in Köln.
Okay.
Und es ist auch alles etwas sehr viel weniger lustig, was die Prozessbeteiligten dort so an den Tag legen.
Ach, schade.
Ja.
Wir waren übrigens nochmal in Köln.
Wir waren nochmal
in Köln. Die Schrödingersche Videoverhandlung war doch auch in Köln.
Hat auch in Köln
die stattgefunden hat und nicht.
Wahnsinn.
Also der Rheinland
also nicht,
ist
oder
echt,
doch,
echt
oder ja.
Man weiß es ja nicht, aber insofern liegt die Latte jetzt schon hoch. Also, weil die Köln-Fälle, die waren ja schon immer sehr amüsant.
Da ist was los im Rheinland, ja genau.
Da ist was los.
Diesmal sind wir aber in Düsseldorf, also quasi auf der anderen Rheinseite. Und es ist ein Urteil aus dem Mai 2024, also noch relativ aktuell.
Super aktuell.
Noch jünger als ein Jahr. Und ja, wie gesagt, vielleicht haben es die Beteiligten hier doch auch alle etwas sehr ernst genommen mit dieser Thematik. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Mal gucken, was du dazu sagst, Nadja. Es geht konkret um das Thema Arbeitskleidung. Was fällt dir so zum Stichwort Arbeitskleidung ein? Wenn du mal so ganz spontan frei assoziierst, was sind so die ersten Gedanken zum Thema Arbeitskleidung?
McDonald's, komischerweise. Vielleicht habe ich noch nicht Abend gegessen oder nichts daran, aber nee.
Die Uniform der Verkäufer und Verkäuferin hinter McDonald's-Tresen.
Korrekt. Also es ist ja unbedingt gar nicht damit erschlagen, das Thema. Aber irgendwie denkt man ja schon an vor allem Franchise-Unternehmen, in denen Mitarbeitende dann tatsächlich auch immer gleich aussehen. Also es ist wie eine Art Uniform. Das ist für mich so die typische Arbeitskleidung. Muss es aber ja gar nicht unbedingt nur sein. Die Mitarbeitenden können ja auch unterschiedliche Kleidungsstücke tragen, die aber trotzdem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden und somit auch Arbeitskleidung sind. Also es muss ja nicht immer die Uniform sein.
Richtig, ja, das würde ich auch so sehen oder das ist sicherlich auch so. Die Frage, die sich vielleicht anschließt, welche Zwecke werden denn mit so Arbeitskleidung verfolgt? Also du hast ja schon das Thema der Uniform bei McDonald's oder anderen Franchise-Unternehmen angesprochen.
Ja.
Was steht da für ein Zweck dahinter? Und gibt es vielleicht auch noch andere Zwecke, die man mit Arbeitskleidung, vielleicht etwas anders gestalteter Arbeitskleidung auch verfolgt?
Ja, ich denke, dass Arbeitskleidung immer mehrere Zwecke verfolgt. Also zum einen ist es ja schon mal eine eindeutige Zuordnbarkeit der Person zu dem Geschäft, in dem man sich befindet. Führt ja manchmal, also mir ist das schon, muss ich gestehen, ein-, zweimal passiert, dass ich dachte, dass jemand in dem Laden arbeitet und denjenigen angesprochen habe und das war dann halt nicht so, ist dann auch etwas unangenehm. Insofern bin ich eigentlich Fan von Arbeitskleidung, weil könnte man immer direkt erkennen, jupp, der gehört hierher oder halt eben nicht.
Sie sehen so aus, als ob Sie hier arbeiten.
Genau, genau. Insofern, das ist mit Sicherheit einer der Zwecke, dass man eindeutig erkennen kann, wer zum Personal gehört. Dann mit Sicherheit auch nochmal einfach Markenstärkung, also Werbung, Marketing, einfach auch nochmal, um auf die Brand aufmerksam zu machen und vielleicht auch die Corporate Identity, das Design, das Schriftzug, das Logo nochmal einfach präsent zu zeigen, dass es einheitlich und stimmig aussieht, dass man so ein bisschen vielleicht das Farbkonzept des Ladens nochmal mit aufnimmt. Und dann ist es natürlich auch immer eine Form, also um nochmal die Marke und das Unternehmen nochmal zu präsentieren und vielleicht eine Andersartigkeit oder eine Individualität auszudrücken, wenn jetzt die Art der Kleidung im Widerspruch dazu steht, was man vielleicht erwarten würde oder wenn es eben ganz genau dazu passt. Also ich denke, dass Arbeitskleidung per se verschiedene Zwecke erfüllt, oder?
Ja.
Was gibt's noch?
Du bist, glaube ich, gedanklich sehr bei dem McDonald's-Mitarbeiter verhaftet, der dort in seiner Uniform hinterm Tresen steht.
Dann gib mir noch ein paar andere. Ich meine, wo haben wir denn noch? Es gibt ja auch tatsächlich auch Uniformen, aber das ist ja auch Arbeitskleidung im weitesten Sinne.
Das ist auch Arbeitskleidung, genau. Das ist immer so sehr aufs Optische bezogen.
Ja.
Aber Arbeitskleidung kann ja auch sehr funktionelle Zwecke haben.
Das stimmt, natürlich. Ja, klar. Also Schutzkleidung zum Beispiel ist ja auch Arbeitskleidung. Ja, und Schutzkleidung darunter würde ja zum Beispiel auch fallen, dass man irgendwie farblich gekennzeichnet ist, um aufzufallen in der Dunkelheit.
Ja.
Kann ja auch sein.
Sehr guter Punkt.
Oder einfach Stahlkappenschuhe, um sich davor zu schützen, dass einem was Schweres über die Füße rollt. Ist ja auch Arbeitskleidung.
Genau, also das sind, glaube ich, so zwei unterschiedliche Aspekte von Arbeitskleidung. Einmal der Sicherheitsaspekt, dass man sagt, das brauche ich halt irgendwie, um meine Tätigkeit vernünftig ausüben zu können. Und dann gibt es eben diesen eher optischen Aspekt, Corporate Identity und irgendwie nach außen Wirkung des Arbeitgebers. Ne? Das sind so sicher zwei Aspekte beim Thema Arbeitskleidung. Und um die geht es auch in unserem Fall. Der hat, wie gesagt, sich im Jahr 2023 zugetragen. Und der Mitarbeiter, der hier betroffen ist und später auch beim Arbeitsgericht geklagt hat, der war seit dem Jahr 2014 bei seinem Arbeitgeber beschäftigt, also ja, fast 10 Jahre dann. Bei dem Arbeitgeber handelt es sich um einen Industriebetrieb mit ungefähr 200 Mitarbeitern. Und der Kläger war dort als Mitarbeiter der Instandhaltung beschäftigt. Zu seinen Aufgaben, das wird relativ genau im Urteil zitiert, obwohl es gar nicht so wahnsinnig relevant ist, aber um sich das einfach mal so ein bisschen anschaulich vor Augen führen zu können, gehörte die Verarbeitung von Aluminium-Konstruktionsprofilen zu Betriebsmitteln. Also daraus hat er irgendwas zusammengefriemelt aus so Aluminium-Konstruktionsprofilen, was auch immer das genau ist. Und
das können auch nur Bürohasen so sagen. Also man hat da aus Aluminium irgendwas so zusammengefriemelt.
Ja. Ist doch ein absoluter Fachbegriff, würde ich sagen.
Genau.
Und dabei hat er mit Kappsägen und Akkubohrern gearbeitet. Und zwar insbesondere zur Montage und zum Zuschneiden dieser Profile. Und hat auch viele kniende Arbeiten auf dem Boden ausgeübt. Also das war so das Setup, das war der Kläger und das war so seine Tätigkeit, mit der er befasst war. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird daraus ein Fall, insbesondere im Zusammenhang mit Modegeschmack und Arbeitskleidung.
Und Düsseldorf, das ist doch, also nicht, dass ich jetzt schon viel im Rheinland war oder überhaupt, aber das ist doch auch schon so ein bisschen eine kleine Modehauptstadt, oder? Also gibt es da nicht auch viele sehr luxuriöse Marken und Modehersteller? Also das wollte der vielleicht einfach in seiner Louis Vuitton-Hose da knien und zusammenfriemeln und die hatte dann irgendwie Löcher am Knie oder?
Fast, Nadja. Also ich glaube, das mit Düsseldorf, das stimmt. Ich glaube, da ist auf der Kö, glaube ich, ziemlich viel teure Mode, die man kaufen kann. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist die Kö die Königsallee. Weiß man aus Herbert Grönemeyers Lied Bochum, ne? Auf deiner Königsallee finden keine Modenschauen statt, also Bochum eher nicht, Düsseldorf eben schon eher Modehauptstadt. Also insofern ja, passt der Fall.
Wenn du das jetzt noch zeitlich in Jahr einordnen könntest für uns, Henning, Bochum, dann wäre natürlich der Kreis absolut geschlossen.
Ja, ich würde irgendwie grob auf die 80er Jahre tippen, aber ich glaube, da liege ich gar nicht schlecht mit. Aber das genaue Jahr kann ich dir da jetzt nicht nennen aus dem Stegreif.
Macht nichts, lässt sich ja nachgoogeln.
Schreiben wir in die Shownotes. für jeden, der nicht googeln kann, aber Shownotes lesen. Genau, also wie wird daraus jetzt ein Arbeitsrechtsfall? Es beginnt damit, dass die Arbeitgeberin mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 eine neue Hausordnung bekannt gegeben hat.
Okay.
Und in dieser Hausordnung stand unter anderem eine Verpflichtung zum Tragen von Arbeitskleidung. Mhm. Und dort findet sich dann folgende Regelung. Die Grundausstattung besteht aus 2 Hosen, Grundfarbe rot, 2 Sweatshirts, grau und 5 Oberteilen, wahlweise T-Shirts oder Polohemden, grau. Mhm. Hast du eine Idee, Nadja, wohin die Reise gehen könnte? Also die Louis Vuitton-Hose, ja, ist es nicht, wenn du das jetzt so hörst.
Waren es die Farben, an denen man sich gestört hat? War der Kläger irgendwie Fan eines Fußballvereins und es war ihm einfach überhaupt auf gar keinen Fall möglich, die Farben des rivalisierenden Fußballvereins zu tragen, die da nämlich rot und grau waren? Oder hatte er eine Rot-Grün-Schwäche und konnte die rote Hose nicht von der grünen unterscheiden? Also ich bin völlig ahnungslos. Du musst mir helfen.
Ja, also kennt ja jeder den Fangesang Rot und Grau, wir stehen an eurer Seite. Ne? Das ist ist natürlich ein bekannter Fußballclub und den hat er gehasst. Nein, mit Fußball hat es nichts zu tun, aber tatsächlich mit den Farben. Also sehr gut geraten. Ja?
Nee, ich hätte noch eine Idee. Also hat es was mit dem Umziehen zu tun? Also musste er in den Kleidungsstücken auch schon anreisen quasi?
Das wird nicht explizit thematisiert, scheint also insofern aber kein Argument gewesen zu sein. Also es ist wohl so, dass er sich im Betrieb umziehen konnte. Und jedenfalls hat es ihn nicht unbedingt gestört, dass er sich damit im öffentlichen Raum bewegt hat. Okay. Aber es haben ihn nicht alle Farben gestört, es hat ihn ganz konkret eine Farbe gestört.
50-50. 50-50
Chance, ja. Also es ist ein Mann. im handwerklichen Bereich aktiv ist. Und jetzt ist die Frage, hat ihn die rote Hose oder das graue Oberteil gestört?
Kann ja alles sein, aber sind nicht Hosen im handwerklichen Bereich sind doch oft rot.
Die sind oft bunt tatsächlich, aber du hast schon recht mit dieser Idee. Es ging ihm tatsächlich um die rote Hose. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass diese roten Hosen auch schon vorher, also vor Inkrafttreten dieser neuen Hausordnung, im Betrieb getragen worden sind. Und zwar mindestens so lange, wie der Kläger auch im Betrieb beschäftigt war. Also die gab es schon immer, die roten Hosen, und die hat der Kläger auch getragen in der Vergangenheit. Also damit hatte er gar kein Problem.
Es ging jetzt nicht um eine herrenlose Herrenhose quasi.
Es ging nicht um eine herrenlose Herrenhose, sondern um rote Hosen. Ich als Hamburger weiß natürlich, dass die Rothosen die Spieler des HSV hier aus Hamburg sind. Vielleicht hat er sich ja mit diesem Verein irgendwann entzweit und hat deswegen die roten Hosen abgelehnt. Aber es war eben wirklich ein deutlicher Schnitt in der Bereitschaft des Klägers, diese roten Hosen zu tragen, festzustellen. Und dieser Schnitt hatte sehr, sehr viel mit dem Inkrafttreten der neuen Hausordnung zu tun. Denn, wie gesagt, am 1. Oktober 2023 ist sie in Kraft getreten. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was für ein Wochentag das war. Vielleicht war es sogar ein Freitag. Jedenfalls erschien der Kläger dann am 4. Oktober, also drei Tage später, möglicherweise ein Montag, zur Arbeit und trug eben keine rote Hose, sondern eine private schwarze Hose.
Okay.
Wie hat die Arbeitgeberin darauf wohl reagiert?
Ja, also das ist ganz klar. In dem Fall muss man erstmal Experten zu Rate ziehen. Und wer wäre da besser geeignet, als erstmal die toten Hosen anzurufen? Weil bei einem Hosenproblem, würde ich meinen, klar, greift man zum Hörer, ruft erstmal bei den toten Hosen an und fragt nach, ob die auch Info und Expertise zu roten Hosen haben.
Ja, gerade in Düsseldorf. Also die sind ja tatsächlich aus Düsseldorf und große Fans des ortsansässigen Fußballvereins tatsächlich auch.
Also heute schließt sich der Kreis aber ja wunderschön.
Der Kreis schließt sich jetzt unglaublich, weil dessen Vereinsfarbe ist unter anderem auch rot. Also insofern war es wahrscheinlich die allerbeste Idee, sofort Campino anzurufen und zu sagen, wir haben hier ein Hosenproblem.
Hör mal, wir haben hier ein Hosenproblem. Ja, und haben sie es gemacht oder was anderes?
Nee, haben sie nicht gemacht. Du darfst noch ein zweites Mal raten. Also was würdest du machen? Wir haben die neue Hausordnung und er kommt mit einer schwarzen Hose.
Okay, würde ich erstmal fragen, hör mal. Hör mal,
was ist los?
Hose, was ist los bei dir? Die Hose ist nicht rot. Nee, also ja, erstmal drauf ansprechen, fragen, was da los ist. Hätte ja auch ein Versehen sein können. Vielleicht ist die neue Hausordnung noch nicht bis zu ihm durchgedrungen. Vielleicht war die Hose noch nicht verfügbar. Vielleicht war die Waschmaschine von Mutti kaputt. Kann ja alles sein. Also erstmal abklären, was das Motiv des Arbeitnehmers ist. Denn jetzt ob oder trotz der neuen Hausordnung nicht in einer roten, sondern in einer schwarzen Hose zu erscheinen. Und also wenn dann dahinter steht, und es klingt ja so ein bisschen so, dass er aus welchen Gründen auch immer keine rote Hose tragen konnte / wollte, hätte man ihm vielleicht auch erstmal noch sagen können, dass er aber dazu verpflichtet ist und dass man bitte doch gerne möchte, dass er ab morgen trotzdem in der roten Hose kommt.
Ja.
Gut, man hätte natürlich noch gucken müssen, was die Gründe sind. Also das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was er gesagt hat.
Also wie viel Aufhebens die darum gemacht haben, ob die das wirklich jetzt so eingehend mit ihm diskutiert haben, das wird im Urteil nicht so ganz deutlich. Aber das, was du zuletzt gesagt hast, das ist auf jeden Fall passiert. Man hat ihn einfach aufgefordert oder ihm die Anweisung nochmal erteilt, doch künftig die vorgegebenen und auch vom Arbeitgeber im Übrigen zur Verfügung gestellten roten Hosen zur Arbeit zu tragen. Was war wohl die Reaktion des Klägers auf diese Anordnung?
Wenn er gesagt hätte, ja, mache ich ab morgen, komme ich in Rot, hätten wir keinen Fall.
Keinen Fall. Das ist messerscharf analysiert, liebe Nadja. Und tatsächlich am 5. Oktober, das heißt am Folgetag, erschien er mit einer dunklen Hose im Betrieb.
Ha.
Was hat der Arbeitgeber jetzt gemacht?
Ja, nochmal darauf hingewiesen, dass er bitte hier Rot zu tragen hat. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er sogar schon einen Schritt weiter gegangen, je nachdem, wie wichtig ihm es halt auch war und wie die Situation so war. Also ja. Langsam bin ich aber echt neugierig, warum er denn keine rote Hose tragen will.
Ja, das nennt sich Spannungsbogen, Nadja. Den werden wir jetzt noch ein bisschen in die Höhe treiben, in ungeahnte Höhen. Du hast recht, sie haben ihn einfach nochmal aufgefordert. Sie haben einfach nochmal gesagt, lieber Mitarbeiter, trag doch bitte einfach diese rote Hose, das ist ja nun mal Vorgabe und ja, nerv uns nicht weiter. Was war?
6. Oktober.
Das war die Reaktion des Klägers. Was vermutest du?
Ich vermute, am 6. Oktober kam er und er hatte keine rote Hose an.
Keine rote Hose, ja, ganz genau. Er ist weiterhin am 6. Oktober. Jetzt weiß ich nicht genau, jetzt komme ich natürlich mit den Wochentagen, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wann dann das erste Wochenende kam. Aber er kam am 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. und 19. Oktober nicht mit einer roten Hose zur Arbeit. Also dazwischen waren sicherlich Wochenenden, da ist er gar nicht zur Arbeit gekommen. Aber was man sagen kann,
hat er vielleicht gar keine Hose an, kann auch sein.
Vielleicht gar keine Hose, richtig. Wobei das im Oktober schon kalt werden kann, habe ich gehört. Das ist aber tatsächlich so, dass er jedenfalls an keinem dieser Tage eine rote Arbeitshose, obwohl, wer weiß, vielleicht hat er sie zu Hause getragen. Das kann natürlich sein, als kleine Rache am Arbeitgeber. Aber er hat jedenfalls bis zum 19. Oktober im Betrieb keine rote Arbeitshose getragen. Was nun als Arbeitgeber?
Ja, also da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Wenn der jetzt wiederholt gegen diese Anweisung verstößt, dann müsste ich ihn jetzt vielleicht mal abmahnen, ne?
Ja, der Arbeitgeber ist hier durchaus geduldig gewesen. Er hat jetzt das gemacht, was du schon viel früher wahrscheinlich gemacht hättest. Er hat den Mitarbeiter zu einem Personalgespräch gebeten.
Ach, jetzt hat man mal gefragt, warum eigentlich?
Genau, und hat gesagt, was ist los? Ne? Oder was? Und hat eben gesagt, was ist dein Problem? Warum trägst du diese rote Hose nicht? Und du bist hier offensichtlich der Einzige, der das nicht macht. Und was ist überhaupt das Thema? Und der Kläger, was er jetzt gesagt hat, schauen wir mal später im Verfahren, ist auch hier nicht genau überliefert.
Henning, ich halt's nicht aus.
Auf jeden Fall stellt sich natürlich die Frage, was ist denn dann nach diesem jetzt eindringlichen, persönlichen Gespräch wohl passiert?
Ja, gab es dann die Abmahnung? Also
zunächst mal, was hat der Kläger gemacht?
Ja, er hat halt keine rote Hose angezogen.
Richtig, er hat weiterhin keine rote Hose getragen und zwar weder am 20. noch am 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. Oktober, 1. November, 2. November, 3. November.
Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie an dieser Stelle 5 Minuten vorspulen wollen, dann erfahren Sie, dass der Kläger bis zum 5. März des folgenden Jahres keine rote Hose getragen hat. Ne,
verpassen Sie rein gar nichts, genau. Also, wir haben den 3. November erreicht, 2 Wochen ungefähr seit dem Personalgespräch rum. Wir haben einen sehr gemütlichen Arbeitgeber.
Okay.
Zu welchem Schritt hat er sich jetzt dann mal durchgerungen? Nachdem der nun über einen Monat nicht mit roter Hose zur Arbeit erschienen ist.
Also Personalgespräch haben wir gemacht. Mhm. Wir haben ihn 2-mal angewiesen, explizit die rote Hose anzuziehen. Beharrlich verweigert wurde diese Anweisung, würde ich mal meinen. Kommt dann jetzt die Abmahnung?
Ja, jetzt hat man tatsächlich sich durchgerungen und hat gesagt, nun hat er uns irgendwie hier einen Monat lang mit dieser Hose genervt. Jetzt erteilen wir ihm doch tatsächlich mal eine Abmahnung. Und sagen ihm, das geht so nicht, du musst die rote Hose tragen. Wenn du das nicht machst, verstößt du gegen deine Pflichten. Und wenn du das weiterhin nicht machst, das ist ja das Wesen einer Abmahnung, dann drohen dir arbeitsrechtliche Konsequenzen. Wahrscheinlich auch schon angekündigt bis hin zu einer möglichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Also, jetzt hat er richtig einen zwischen die Hörner bekommen, eine schriftliche Abmahnung mit Kündigungsandrohung wahrscheinlich. Wie hat er darauf jetzt reagiert?
Ich vermute, er hat keine rote Hose angezogen.
Er hat tatsächlich keine rote Hose angezogen und zwar in der Zeit vom 6.11. bis zum 20.11.
Wow.
Dazwischen war offenbar ein Wochenende. Warum war das unproblematisch, dass er in diesem Zeitraum keine rote Hose getragen hat?
Weil Betriebsferien waren?
Ja, fast. Nicht Betriebsferien, aber...
Er hatte Urlaub.
Very, very educated guess. Er war im Urlaub, genau. Also die Reaktion war diesmal nicht, dass er mit schwarzer Hose in Betrieb gekommen ist, sondern er hat Urlaub gehabt und war jetzt mal 2 Wochen eben nicht dort. Und hat auch keine
sondern
rote Hose
getragen.
Sondern
war an einem Ort, an dem man nur rote Hosen trägt.
Oder so. Oder er hat die im Urlaub ausgeführt, damit die anderen mal gewaschen werden konnten. Das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall war er eben erstmal nicht im Betrieb und es kam dann der 21. November. Der Urlaub war vorbei, der Kläger kam in den Betrieb und was trug er?
Keine rote Hose.
Er trug keine rote Hose und am 22. November, also am Folgetag, trug er auch keine rote Hose. Was hat der Arbeitgeber an diesen beiden Tagen mit ihm gemacht, als der da reinmarschierte mit seiner dunklen Hose, der Vorgesetzte ihn gesehen hat, trotz Abmahnung? Wie ist die Reaktion ausgefallen? Was hättest du gemacht?
Ich hätte gesagt, ich glaube, ich spinne. Was ist hier los? Hammer!
Ja, sehr. Wir müssen übrigens aufpassen, naja, dass wir hier nicht die Rheinländer irgendwie mit den Ruhrpottlern in einen Topf werfen. Das ist, glaube ich, ganz
das
gefährlich.
Das ist alles außerhalb des Weißwurst-Äquators. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ja, das ist alles the same. Was hat er gemacht? Also ich würde ihn halt nochmal angesprochen haben, gesagt haben, jetzt sag doch mal, was ist denn hier los? Warum? Wieso? Weshalb? Und wir wissen ja, ich brauche nicht unbedingt 3 Abmahnungen. Ist ja ein großer Mythos, der sich hartnäckig hält, dass man 3-mal abmahnen muss, bevor man kündigen kann. Also rein theoretisch, das ist ein Verhalten, das bereits abgemahnt wurde. Wenn die Abmahnung alle Kriterien erfüllt hat, dann hätte der Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt kündigen können.
Möglicherweise zumindest, genau. Also das ist ein Mythos, dass man zwingend immer 3 Abmahnungen braucht. Das Einzige, wo diese Regel zutrifft, ist, und da schlagen wir den Kreis wieder zum Fußball, 3 Ecken, ein Elfer. Das ist eine klare Regel, die gibt es so. Die ist auch unbestritten, zumindest auf jedem Bolzplatz wird das so gehandhabt. Aber 3 Abmahnungen, eine Kündigung, den Grundsatz gibt es eben nicht. Und man hat ihn nicht nur darauf angesprochen, gefragt, was ist hier los, sondern man hat ihn auch nach Hause geschickt. Man hat gesagt, du mit der so dunklen nicht. Hose hier so nicht, du gehst jetzt nach Hause. Wie sehr sich der Kläger darüber geärgert hat, weiß ich nicht, weil also ich glaube, das würden ein paar mehr Leute fahren, das Modell, wenn man irgendwie mit der falschen Hose zur Arbeit kommt, dann erstmal bezahlt nach Hause
Hose.
Geschickt werden. Ist jetzt nicht die schlimmste Sanktion, die einem droht, aber der Arbeitgeber hat am 23. November dann auch noch was hinterhergeschoben.
Hat was hinterhergeschoben, abgemahnt, war er, gekündigt hat er nicht, zu Hause war er dann schon. Der hat ihn wahrscheinlich nicht bezahlt weiterhin, oder?
Genau, obwohl das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man hat ihn sogar 2 Tage bezahlt nach Hause geschickt. Aber am 23. hat man dann eben gesagt, okay, da müssen wir jetzt nochmal ein Zeichen setzen. Und hat ihm nochmal eine Abmahnung in die Hand gedrückt. Also eine zweite.
Okay.
Und hat gesagt, okay,
nochmal angezählt.
Mit der roten Hose wisen wir nicht so genau. Klar, man braucht keine 3 Abmahnungen. Andererseits, du hast es schon angesprochen, man braucht ja eine gewisse Beharrlichkeit der Verweigerung wahrscheinlich. Wenn man jetzt einmal mit der falschen Hose kommt, ist es wahrscheinlich noch kein Problem. Wenn man 20 Mal kommt und nie abgemahnt wird, kann man sicher auch drüber diskutieren. Ist es beharrlich?
Ja.
Also man braucht sicherlich mal die Abmahnung und den Hinweis.
Genau.
Und möglicherweise hat die Kanzlei, die den Arbeitgeber beraten hat, und das ist wahnsinnig süß, in diesem Urteil des LAG Düsseldorf vom Mai 2024, was man eben auch natürlich nachlesen kann, in diesen Urteilen, die veröffentlicht werden, da werden ja immer die Parteinamen und auch die Namen der beteiligten Personen und der Kanzleien und so durch Abkürzung oder Weglassung verfremdet. Also dann ist ja die Rede vom Kläger und der Beklagten und wie wir es so oft haben, von den feinen Herren, E, M, F, I, wie sie dann auch alle heißen. Und auch die Kanzleien werden dort in der Regel nicht genannt. Hier hat die Kanzlei allerdings und Szenekenner der arbeitsrechtlichen Kanzleienszene wissen vielleicht sogar, welche Kanzlei da gemeint ist. Die benennen ihre Anlagen zu den Schriftsätzen nach sich selber. Also während ja in der Regel die Anlagen, die man zu einem Schriftsatz einreicht, auf Klägerseite mit K1, K2, K3 und auf Beklagtenseite mit B1, B2, B3 bezeichnet werden, bezeichnet diese Kanzlei ihre Anlagen mit ihrem Kanzleinamen und nummeriert dann durch. Fand ich auch interessant. Aber dadurch wurde eben, weil man im Urteil verwiesen hat auf die Anlage sowieso, konnte man zumindest schon mal den Kanzleinamen hier identifizieren. Und insofern hat möglicherweise diese Kanzlei auch dazu geraten und gesagt, mach doch nochmal eine zweite Abmahnung, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also der ist so renitent, der macht das eh nicht. Und dann kann uns keiner hinterher vorwerfen, naja, wie hartnäckig das war. Ihr hättet ja nochmal ein zweites Mal so eine letzte Abmahnung, sonst gibt es wirklich die Kündigung. Hättet ihr nochmal machen können. Und deswegen hat man eben noch ein zweites Mal abgemahnt am 23. November. Also bis dahin hat er durchgängig fast 2 Monate die Hose nicht getragen. Und jetzt war der 24. November, der Kläger kam in den Betrieb und siehe da, was trug er?
Eine rote Hose?
Nein, eine dunkle Hose. Natürlich trug er eine. Er trug eine dunkle Hose. Und jetzt die Frage, was hat die Arbeitgeberin dann gemacht, als sie das gesehen hat?
Jetzt hat sie gekündigt.
Richtig, jetzt hat sie
gesagt, ich zeig dir jetzt mal, wer hier die Hosen anhat.
Wer hier die Hosen anhat, ja. Und wer bald nicht mehr. Oder wer welche anhat, genau. Also am 27. November hat man dann gekündigt.
Okay.
Was würdest du denken, Nadja? Hat man ordentlich, also fristgemäß gekündigt? Oder hat man sogar außerordentlich fristlos gekündigt?
Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Also wenn außerordentlich fristlos, dann wahrscheinlich hilfsweise ordentlich, würde ich meinen. Aber ja, also war es jetzt so eine krasse Pflichtverletzung, dass man dem Arbeitgeber nicht mehr hätte zumuten können, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fortzusetzen, kann man sich mit Sicherheit trefflich drüber streiten. Es war halt schon wirklich sehr beharrlich und ich glaube, es geht jetzt ja vielleicht inhaltlich gar nicht so drum. Ich meine, so die Haupttätigkeit war ja wahrscheinlich Hose tragen, sondern er hat ja wahrscheinlich in der Hose eine andere Tätigkeit verrichtet. Die kann er ja vielleicht auch mit einer schwarzen Hose gut und vertragsgemäß verrichtet haben. Ich glaube, der Knackpunkt an der Stelle ist halt eher, dass er mit dieser beharrlichen Verweigerung der Arbeitsanweisung halt einfach auch das Vertrauensverhältnis und die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit einfach massiv erschüttert hat und dass das vielleicht dann eher für eine außerordentliche Kündigung sprechen könnte, als jetzt die Tatsache, dass er halt keine rote Hose getragen hat. Aber ich bin gespannt, was haben sie gemacht?
Ja, also die Gerichte haben später noch auf einen anderen Aspekt abgestellt, sehr deutlich, außerhalb des Vertrauensverhältnisses, kommen wir dann noch zu. Der Arbeitgeber hat erstmal nur ordentlich gekündigt.
Okay.
Also offenbar war man sich da auch nicht ganz sicher, wie schwerwiegend das jetzt ist und hat gesagt, na, machen wir mal lieber 2 Abmahnungen und wenn wir jetzt kündigen, machen wir mal nur eine ordentliche Kündigung, weil ob die außerordentliche hält, wissen wir nicht. Ich glaube, ich hätte es auch eher so gemacht, wie du es skizziert hast, also außerordentlich hilfsweise ordentlich. Also wenn die außerordentliche nicht hält, dann hat man immer noch die ordentliche im Köcher. Warum man jetzt drauf verzichtet hat, weiß ich nicht. Vielleicht waren es auch soziale Erwägungen, dass man gesagt hat, naja, der spinnt halt ein bisschen mit seiner Hose. Jetzt wollen wir ihn nicht außerordentlich auch noch kündigen und damit den nächsten Job dann auch noch schwerer machen. So hat er Zeit, sich was Neues zu suchen. Vielleicht war das so ein Entgegenkommen auch an den Kläger nach dem Motto, jetzt hast du nur eine ordentliche gekriegt, jetzt nimm die hin und such dir was Neues und dann ist gut. Wie hat der Kläger darauf wohl reagiert?
Hat keine rote Hose angezogen. Also bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht. Nee, er hat wahrscheinlich auch dagegen geklagt, sonst hätten wir keinen Fall.
Genau.
Hat sich also gewehrt gegen die Kündigung gerichtlich. Und ja, ich bin gespannt, was dann noch kam. Ich finde, aber da kommen wir bestimmt auch noch später dazu. Ich finde an dem Fall auch spannend, dass das Verhalten des Klägers den Arbeitgeber ja auch in gewisser Weise in ganz schönen Zugzwang gebracht hat. Also nicht nur, dass der Arbeitgeber nicht hätte sagen können, ja mein Gott, dann hat der eine halt nicht die rote Hose an. Aber das hat ja auch eine gewisse Signalwirkung, jetzt mal abgesehen von der Farbe Rot, hat es ja auch eine gewisse Signalwirkung, wenn dann einer halt die Hose nicht anzieht und alle anderen mitkriegen, okay, wieso hat jetzt der die Hose nicht an und wir müssen sie aber anziehen. Da bin ich als Arbeitgeber ja quasi wirklich im Zugzwang und muss ja handeln, kann nicht einfach sagen, ja dann macht der halt nicht und jeder kriegt da sein Sonderkonzert.
Genau, das war auch eine der Erwägungen, die die Gerichte später angestellt haben, dass sie eben sagen, naja, also was kann sich ein Arbeitgeber denn alles so bieten lassen, auch vor der restlichen Belegschaft? Was richtig ist, er hat geklagt. Er hat allerdings interessanterweise schon am 27.11., da bin ich erstmal drüber gestolpert, nämlich dem Tag, an dem er die Kündigung bekommen hat, Klage eingereicht beim Arbeitsgericht. Ich glaube, es ist schwer jetzt zu erraten, wie das passieren konnte. Also man würde ja denken, er war schon vorbereitet, hatte die Kündigungsschutzklage schon in der Tasche. So war es nicht. Er hat nämlich auf was anderes geklagt. Hast du eine Idee?
Ach so. Ja, vielleicht einfach darauf, dass er die Hose nicht anziehen muss.
Genau, also er hat zum einen auf Entfernung der Abmahnung, die er erhalten hat, aus einer Personalakte geklagt und er hat zum anderen auf Feststellung geklagt, dass diese Anweisung, diese rote Hose zu tragen, eben rechtswidrig ist und dass er sie nicht befolgen muss. Er hat wahrscheinlich schon so ein bisschen gesehen, was da kommen kann und wollte eben proaktiv das Ganze jetzt geklärt haben. Und als dann die Kündigung dann am selben Tag zugegangen ist, hat er dann ein paar Tage später diese Klage erweitert und auch gegen die Kündigung geklagt. Jetzt sind wir an dem Punkt, auf den du schon die ganze Zeit hinfieberst, Nadja.
Endlich.
Was hat er denn wohl vorgetragen, warum er diese Hose nicht anziehen möchte, beziehungsweise warum die Arbeitgeberin ihn nicht anweisen kann, diese Hose zu tragen? Was meinst du?
Boah, also, um die Frage zu beantworten, bräuchte ich jetzt wirklich erstmal ein Bild von der Hose.
Ja, dazu kann ich dir ein bisschen was sagen, weil das aus dem Urteil so am Rande herausklingt. Es ist die Hose eines durchaus Markenherstellers gewesen. Es war, ja, eine rote Hose, aber keine irgendwie fluoreszierende, leuchtende Hose. Also kein fluoreszierendes Rot, sondern ein ja, normales Rot. Es waren auch keine Schriftzüge drauf. Also man konnte nicht das Gefühl haben, wie es im Urteil heißt, dass man als Werbetafel missbraucht wird. Sondern es war eine, soweit man das, würden wahrscheinlich jetzt einige Männer sagen, soweit man es bei roten Hosen sagen kann, es war eine normale rote Arbeitshose.
Okay. Ich habe keine Ahnung. Konnte es aus Glaubens- und Gewissenskonflikten keine roten Hosen tragen?
Es ist viel simpler, Nadja. Es ist viel simpler. Warum wollte er die nicht anziehen?
Weil sie ihm nicht gefallen hat.
Richtig. Der Kläger hat vorgetragen, er mag keine roten Hosen.
Okay.
Er mag möglicherweise die toten Hosen, das wissen wir nicht, aber er mag keine roten Hosen. Und ja, deswegen möchte er sie nicht anziehen. Wie stark findest du dieses Argument des Klägers?
Ja, geht so. Also
so mittel.
Eher so mittel, ja.
Ja, das würde ich auch sagen. Also das ist noch ein bisschen sehr dünn als Vortrag, dass man halt einfach keine roten Hosen mag. Er hat dann weiter vorgetragen, dass das Direktionsrecht der Beklagten, also das arbeitgeberseitige Weisungsrecht, ne, wo ich eben anweisen kann, was so ein Mitarbeiter zu tun hat. Und möglicherweise, das ist dann eben zu diskutieren in diesem Fall, auch was er anzuziehen hat, dass sich das eben nicht darauf erstrecken würde, welche Hosenfarbe ein Mitarbeiter im Betrieb so zu tragen hat. Das hat er dann also ein bisschen rechtlich auch ausgeführt. Jetzt, bevor wir das bewerten, die Frage, welche Argumente hatte wohl die Arbeitgeberin so auf ihrer Seite? Was hat sie vorgetragen? Warum das eben durchaus erforderlich und in Ordnung ist, dass man ihnen angewiesen hat, diese Hosen zu tragen?
Also wenn es jetzt keine Arbeitsstelle mit Publikumsverkehr war, also sprich, wenn jetzt sozusagen, wie wir anfangs erörtert haben, die Außenwirkung nicht Sinn und Zweck dieser Arbeitshose gewesen ist, dann war es wohl der Arbeitsschutz. Und nachdem du gesagt hast, dass der seine Tätigkeit auch viel auf den Knien verrichten musste, war es vielleicht eine Hose, die ein bisschen gepolstert war an den Knien.
Sehr gut,
Und eine vielleicht Knieschoner integriert hatte oder einfach dafür gesagt hat, dass die Knie nicht ganz so stark belastet werden bei dieser Tätigkeit. Vielleicht hatte er auch an Maschinen zu tun und es war schon durchaus auch wichtig, dass man auch gut gesehen wird. Gerade in Abgrenzung zu den grauen Oberteilen musste vielleicht noch ein Kleidungsstück her, wo man dann auch wirklich, wenn man wieder mal auf der Weihnachtsfeier mit dem Kollege die Brille getauscht hat, trotzdem noch sieht, dass da jemand kniet. Also ja, es werden halt irgendwie so Arbeitsschutzerwägungen gewesen sein, die der Arbeitgeber da angebracht hat.
Ja, also absolut richtig. Der Arbeitgeber hat gesagt, es geht ihm um die Arbeitssicherheit. Diese Hosen unterfallen den Vorgaben für persönliche Schutzausrüstung. am Arbeitsplatz gemäß irgendeiner EU-Verordnung, die da dann näher zitiert wurde. Insbesondere würden sie eben über einen Knieschutz verfügen, also über ein besonderes Polster am Knie, was ja für die unstreitig teilweise überwiegend kniende Tätigkeit des Klägers eben auch wichtig sei. Und schon aus dem Grund müsse sie eben ihm solche Hosen auch vorschreiben können. Jetzt ist es natürlich so, dass der Kläger dagegen hätte einwenden können und wird nicht so ganz deutlich, möglicherweise auch eingewendet hat, dass seine Hosen auch Arbeitshosen sind und auch so einen Knieschutz haben und dass deswegen dieser Aspekt nicht so ganz verfängt. So richtig klar hat das wohl nicht vorgetragen. Weiß nicht, wie gut der Anwalt, die Anwältin, die den Kläger da vertreten haben, eben waren. So richtig deutlich wird es nicht, dass er diesen Einwand gebracht hat. Es wird eher so theoretisch mal angedeutet, selbst wenn dann. Aber der zweite Aspekt, den du genannt hast, der ist wirklich also sehr findig, muss ich sagen, weil genau das haben sie auch vorgetragen. Sie haben gesagt, es geht darum, dass er gesehen wird. Also das Gericht macht sehr lange Ausführungen zu Rot als Signal und Warnfarbe und was man da eben alles im Internet zu recherchieren kann und was so typische Warnfarben sind und dass Schwarz oder Grau eben gerade keine ist. Und das wird ja auch jeder aus dem Straßenverkehr kennen, dass man eben Rot eher sieht als Grau oder Schwarz oder dunkel. Und deswegen war das eben auch ein Argument. Du hast gesagt, vielleicht ist der an Maschinen irgendwie so tätig gewesen. Also es war ja ein Industriebetrieb, in dem da irgendwas zusammengefriemelt wurde. Was für Maschinen könnten denn da so gefährlich sein bei knienden Mitarbeitern, wo man unbedingt gesehen werden muss? Nur kurz, ob du eine Idee hast, worum es da gegangen sein könnte.
Vielleicht waren es keine statischen Maschinen, sondern vielleicht geht es ja um irgendwelche Maschinen, die sich bewegen. Also wo die Gefahr einfach besteht, dass die Maschine über die Person drüber fährt oder rollt oder wie auch
immer. Was rollt denn da so rum in so einem Industriebetrieb?
Da rollt rum ein Gabelstapler zum Beispiel.
Sehr gut. Ja, genau. Also genau richtig. Es ging um, also zumindest wurde das als Argument angeführt, dass ja da Staplerverkehr sei. Und ich glaube, ich habe in dem Podcast schon mal auf den bekannten Lehrfilm Staplerfahrer Klaus hingewiesen, den ich jedem nochmal ans Herz legen will. Der ist also, ja, ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist. Gefühlt habe ich den auch schon vor 20 Jahren gesehen. Aber daher weiß man spätestens, dass Gabelstapler saugefährlich sind. Und so wurde das hier eben begründet, ne? Dass man eben gerade von den Staplerfahrern gesehen wird. Und tatsächlich haben sie auch noch einen dritten Punkt, den du jetzt so ein bisschen weggewischt hast, ins Feld geführt. Und zwar, obwohl da kein Kundenverkehr so richtig in dem Unternehmen ist, haben sie trotzdem die Corporate Identity aufgeführt und haben eben gesagt, naja, da sind halt vielleicht schon mal irgendwelche Dienstleister oder Lieferanten oder sonst irgendwas. Also so genau haben sie es auch gar nicht begründet im Urteil. Aber sie haben eben gesagt, unsere Mitarbeiter repräsentieren uns auch, möglicherweise auch untereinander gegenseitig. Also wir haben ein einheitliches Erscheinungsbild und deswegen geht es eben auch hier um diese roten Hosen, weil rot ist auch das Unternehmenslogo und dieser rote Schriftzug, der findet sich halt in diesen Hosen, in der Hosenfarbe letztendlich spiegelt er sich wieder. Und deswegen gehört das hier zu unserer Corporate Identity und haben wir das bewusst auch deshalb ausgewählt und deswegen muss man das auch tragen. Diese, ja, sag gern.
Ich frage mich nur, ob Sie auch Rolf Zukowski noch zitiert haben vielleicht, weil das wäre an der Stelle auch richtig gut gekommen. Kennst du das Lied?
Nee, ich kenne, glaube ich, ein paar, also wie jeder aus unserer Generation, ein paar Lieder von Rolf Zukowski. Wo kein Gehweg ist, da gehe ich links oder so, dann kommen mir die Autos
dann
entgegen.
Dann kommen die Autos entgegen.
Oder die Weihnachtsbäckerei, aber rote Hosen, weiß ich jetzt gar nicht. Musst du mir helfen.
Also neben dem All-Time-Favorite der Jahresuhr und des Zebrastreifens gibt es natürlich auch noch den absoluten Klassiker, was ziehe ich an?
Ist das
und,
so?
Und ja, also da kommt halt auch vor, ne? Gelb leuchtet hell, rot sieht man schnell, grau oder braun, das sieht man kaum. Also an der Stelle hätte ich jetzt einfach auch direkt noch Rolf Zukowski angeführt.
Okay, ja, nee, haben sie nicht gemacht. Also vielleicht kannten sie das Lied so wie ich dann auch nicht oder hatten es nicht mehr präsent. Jetzt, wo du es wunderschön intoniert hast, klingelt es bei mir wieder, dass da irgendwas war. Grauer Vorzeit. Ja, also sie haben alle diese Argumente angeführt und das ist aus meiner Sicht eben auch wirklich glaubhaft deshalb, weil genau diese Punkte auch in der Hausordnung als Begründung schon angeführt waren. Also man hat da schon gesagt, es geht um den Außenauftritt oder den einheitlichen Auftritt, es geht um Arbeitssicherheit, es geht darum, gesehen zu werden. Also da stand da alles schon drin. Das hätte der Kläger insofern also auch wissen können, was die Argumente des Arbeitgebers sind. Also so ganz überraschend war es dann eben nicht. So, jetzt haben wir also einen Kündigungsrechtsstreit. Wir haben die wesentlichen Argumente beider Seiten gehört. Auf der einen Seite vielleicht etwas dezidierter als auf der anderen das Ganze ausgefallen. Und jetzt ist ja die Frage, worum geht es denn eigentlich? Was prüfen wir hier für eine Kündigung, Nadja?
Gute Frage. Also ist die Frage, mir gefällt die rote Hose nicht, personenbedingt oder
verhaltensbedingt? Ja, stimmt, könnte man aufwerfen, die Thematik. Aber ich glaube, es ist doch zumindest wegen der Abmahnung relativ klar.
Ja, also wir wären dann im Silo der verhaltensbedingten Kündigung, die man hier prüfen müsste. Genau, und dann ja, geht's ja los wie immer. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Kündigung formwirksam war. Dann hat er auch wohl sehr rechtzeitig Klage erhoben. Dann weiß ich nicht, ob es einen Betriebsrat gibt, ob der angehört wurde zur Kündigung.
Den gab's nicht, nee.
Okay, dann gucken wir ja erst eine verhaltensbedingte Kündigung. Wurde abgemahnt, haben wir auch ein Plus.
Aber was gucken wir eigentlich, bevor wir schauen, ob er abgemahnt wurde? Also was brauchen wir bei der verhaltensbedingten Kündigung? Ja, auf jeden Fall als eigentlichen Kündigungsgrund.
Ja, auch erstmal ein Verstoß natürlich.
Genau.
Genau.
Mann, Verstoß brauchen wir da. Und was wäre hier der Verstoß konkret? Wogegen hat er verstoßen?
Also erstens mal gegen die Hausordnung, die ja Anwendung gefunden hat, eindeutig auf ihn. Und dann auch im weiteren Verlauf noch gegen die wirklich konkreten und direkt an ihn gerichteten Anweisungen wiederholt, die rote Hose zu tragen, beziehungsweise sich an die geltende Hausordnung zu halten. Übrigens wollte ich nur noch ganz kurz einschieben, nicht, das ist ja auch noch wichtig, ob das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, aber auch davon gehen wir jetzt hier mal aus. Klingt so, als ob es mehr als 10 ArbeitnehmerInnen waren und als ob das Arbeitsverhältnis auch schon ein bisschen länger bestanden hätte.
200 genau. Hatte ich gesagt, Nadja. Du hast dir sicher Notizen gemacht.
Ich wollte mir noch Notizen machen.
Ja, also nee, genau, das war alles erfüllt und die Frage ist in der Tat hier erstmal die ja nach dem Kündigungsgrund, da brauche ich einen Verstoß. Hier kommt in Betracht der Verstoß gegen die Weisung, trag eine rote Hose. Was ist denn, ist jetzt ein bisschen gemein die Frage, aber was ist denn Voraussetzung dafür, dass dieses Nichtbefolgen der Weisung tatsächlich ein Verstoß ist?
Naja, der Arbeitgeber muss berechtigt sein, die Weisung zu erlassen. Also es darf jetzt keine völlig absurde Weisung sein. Und was, also ein bisschen klang es ja auch an, der Kläger meinte ja auch so, wieso dürft ihr mir sagen, dass ich eine rote Hose tragen muss? Der hat ja auch in seinen Argumenten versucht darzustellen, dass es jetzt keinen Zusammenhang zwischen seiner Tätigkeit und dem Erfordernis der roten Hose gibt. Also der Arbeitgeber muss natürlich in der Lage gewesen sein, dass er die Weisung so hat aussprechen dürfen. Also sprich, man braucht schon einen Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis und es muss auch irgendwie verhältnismäßig sein und berechtigt, dass er die Weisung überhaupt ausspricht.
Genau, also die Weisung
muss von seinem Weisungsrecht gedeckt sein.
Muss quasi. Gedeckt sein, muss wirksam sein. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers ist auch gesetzlich geregelt in § 106 der Gewerbeordnung. Also ein etwas Randgesetz, würde ich fast sagen, wo man es ja nicht so erwartet. Aber das deutsche Arbeitsrecht ist ja sehr verteilt auf sehr viele Gesetze. Und so ein Arbeitsgesetzbuch, das gibt es ja bis heute nicht. Dadurch ist es, irgendwo habe ich mal den sehr pomadigen Spruch gelesen, das deutsche Arbeitsrecht kann sich sehen lassen, ist aber schwer zu finden. Und ich glaube, da ist aber ein bisschen was dran. Also es sind einfach wahnsinnig viele Gesetze und hier steht dann zum Beispiel das Weisungsrecht des Arbeitgebers, was ganz wesentlich und konstitutiv für das Arbeitsverhältnis ist. Das steht halt in der Gewerbeordnung irgendwo drin von wahrscheinlich 1887. Also da steht es drin.
Das ist ja noch länger als 1975,
stell dir vor. Das ist noch viel länger her. Genau, 1887 im Übrigen kann ich dir aus dem Stegreif ein geschichtliches Ereignis nennen, nämlich die Gründung des Hamburger Sportvereins, die ist 1887 erfolgt. Aber gut, die Frage ist, was steht in der Gewerbeordnung in 106 drin? Da steht nämlich ein ganz wesentliches Kriterium dafür drin, dass so eine Weisung rechtmäßig ist. Weißt du, welches ich meine, Nadja?
Nee, nicht ad hoc.
Ich helfe dir da gern weiter. Das weißt du sowieso. Es ist tatsächlich das billige Ermessen, was da drin steht. Also in 106 Gewerbeordnung steht drin, eine Weisung muss wirklich billigem Ermessen entsprechen. Und da sagt jetzt der geneigte Nicht-Arbeitsrechter natürlich, what the fuck, was ist denn bitte billiges Ermessen? Magst du dazu was sagen, Nadja?
Ein sehr unbestimmter Rechtsbegriff.
Ein wahnsinnig unbestimmter Rechtsbegriff, das stimmt. Und deswegen haben die Gerichte hier in dem Fall den auch ausgelegt. Aber jetzt mal wirklich verkürzt für Laien zusammengefasst, bedeutet das, dass der Arbeitgeber bei seiner Entscheidung auch die Interessen des Mitarbeiters im Blick haben muss und nicht völlig einseitig, nahezu willkürlich sein Interesse durchsetzen darf. Also er muss ein bisschen schauen, er muss nicht am Ende konkret sagen, okay, diese Entscheidung oder dieses Interesse von mir ist jetzt so deutlich höher als das Interesse des Arbeitnehmers, aber er muss eben zumindest sicherstellen, dass nicht das Interesse des Arbeitnehmers so sehr viel höher ist als sein eigenes Interesse und das eigentlich mehr oder weniger willkürlich ist, was er da anweist. Das ist also billiges Ermessen und das ist hier so ein bisschen der Maßstab, den die Gerichte zugrunde gelegt haben. Und es ist eben, wie ich gesagt habe, beim LAG dieser Fall gewesen. Also wir haben vorher schon eine Arbeitsgerichtsentscheidung gehabt, dann ging es zum LAG. Beide Gerichte haben allerdings gleich geurteilt. Und was würdest du vermuten, Nadja? Kündigung wirksam oder Kündigung unwirksam?
Ja, puh, schwere Frage. Also auch da wird es wieder mal eine Einzelfallentscheidung gewesen sein und man muss sich alles genau angucken und ja auch, wie du schon gesagt hast, billiges Ermessen und auch Interessenabwägung. Mhm. Ich würde tatsächlich meinen, dass die Kündigung wirksam war.
Ja. Ja, da will ich jetzt gar nicht zu viel Geschichte draus machen, weil ich glaube, die Vorgeschichte war spannender. Die beiden Gerichte haben tatsächlich gesagt, die Kündigung ist wirksam. Den Maßstab hast du auch schon mal angesprochen, nämlich es muss eine gewisse Beharrlichkeit geben, also eine beharrliche Verweigerung von Weisungen. Und die haben sie hier angenommen und haben mehr oder weniger wörtlich gesagt, dass der Kläger sich hier in einen Grundsatzkonflikt mit dem Arbeitgeber begeben habe und diesen ohne nachvollziehbare Gründe, also auch in der mündlichen Verhandlung, konnte der Kläger nicht wirklich sagen, warum das jetzt mit der roten Hose so schlimm für ihn ist, also dass er Ausschlag kriegt oder was auch immer, sondern einfach nur, dass er es nicht mag. Also ohne nachvollziehbare Gründe hat er diesen Konflikt unversöhnlich auf die Spitze getrieben, obwohl er die Hose ja vorher schon seit Jahren getragen hat.
Ja, das also kommt ja noch erschwerend hinzu.
Kommt ja erschwerend hinzu und auch die Gerichte sagen, man gewinnt eben den Eindruck, ja, dass es ihm ums Prinzip ging, dass es ihm eben darum ging, jetzt haben die das noch so offiziell in der Arbeitsordnung und ich lasse mir hier doch gar nichts sagen. Vielleicht war das auch noch so eine Nach-Corona-Zeit-Folge, also so eine gewisse Skepsis gegenüber allen Vorgaben, die man so bekommt, weiß man nicht. Ja. Aber eben sehr prinzipienhaft hat er eben gesagt, nee, will ich nicht, sehe ich nicht, mache ich nicht. Und das eben mehr oder weniger von heute auf morgen.
Also er hat ja quasi auch überhaupt kein berechtigtes Interesse darlegen können, oder? Also wenn er jetzt wirklich triftige Gründe gehabt hätte, aber hat er ja nicht mal und hat er auch nicht dargelegt. Also
genau, also er hat quasi auch nur gesagt, das dürft ihr nicht. Ja, das dürft ihr nicht und ich kann entscheiden, welche Hose ich anziehe. Und das hat halt das Gericht nicht überzeugt. Sie haben auch gesagt, er hätte ja eine Alternative gehabt. Was meinst du, wie hätte er vorgehen können, wenn er da jetzt so ein Problem mit der Weisung gehabt hätte, ohne es gleich so zu eskalieren? Was war die Idee des Gerichts?
Naja, er hätte ja auch von sich auch erstmal proaktiv das Gespräch suchen können und vielleicht hätte man ja auch nochmal eine andere Lösung zur roten Hose gefunden. Also die hätten ja auch einfach mal miteinander sprechen können. Vielleicht hätte es noch eine andere Hose gegeben, die die gleichen Kriterien erfüllt hätte. Vielleicht hätte man da ja auch einfach konsensual eine Lösung finden können, aber sich einfach ohne Angabe von triftigen Gründen da wirklich so beharrlich dagegen zu weigern, das ist wirklich sehr provokativ gewesen. Also ja auch kein Miteinander, sag ich mal.
Ja, also ich glaube, letzte Frage an dich, Nadja, jetzt mal unterstellt. Die haben ja miteinander gesprochen im Personalgespräch, die sind sich da ja nicht einig geworden. Jetzt kommt man nicht zueinander. Der Kläger sagt, gut, ihr wollt das von mir mit der roten Hose. Ich glaube nicht, dass ihr das dürft. Was hätte er dann machen können?
Naja, er hätte auch erstmal noch gerichtlich feststellen lassen können, ob sie es dürfen. Aber das hat er doch, oder?
Das hat er dann versucht am Tag, als er auch die Kündigung bekommen hat. Aber er hat ja die Hose auch nicht getragen. Also das Gericht sagt, er hätte die Hose ja unter Protest tragen können und hätte parallel gerichtlich klären lassen können, weil er hatte ja kein akutes Problem, was jetzt durch die rote Hose verursacht wurde. Und deswegen hätte er sie ja noch eine Zeit tragen können, wie all die Jahre vorher auch, und hätte ja gerichtlich klären können, dürfen die mir das denn überhaupt aufgeben oder nicht. Und das hat er eben nicht gemacht, und das LAG Düsseldorf kommt dann zu dem Ergebnis, dass es sagt, ein Arbeitgeber, der die Betriebsdisziplin, das hattest du ja auch angesprochen, Nadja, nicht gänzlich aus der Hand geben will, der hat letztendlich gar keine andere Wahl, als so zu agieren und am Ende eben nach zwei Abmahnungen eine Kündigung auszusprechen. Und sie sagen, selbst eine fristlose wäre ja hier denkbar gewesen, weil man eben wirklich eine beharrliche Weigerung hat. Und der Arbeitgeber hat nun schon nur die ordentliche, also das mildere Mittel dann auch nochmal gewählt, auch nach zwei Abmahnungen. Und da haben sie eben gesagt, da kann im Ergebnis kein Zweifel dran bestehen. Und sie sind dann so ein bisschen noch auf die Grundrechte eingegangen. Das hatten wir ja auch schon mal das Thema in einer unserer Folgen. Die praktische Konkordanz, ja, also die Abwägung von zwei Grundrechten. Sie sagen, ja klar, es gibt schon das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers. Da fällt auch drunter, welche Hose er tragen darf. Aber das ist halt hier minimal betroffen nur, weil es gibt da so drei Eingriffssphären, die das Bundesverfassungsgericht da festgelegt hat. Das ist einmal ganz empfindlich die Intimsphäre, da darf ich eigentlich nicht eingreifen. Ja. Dann gibt es die Privatsphäre, da brauche ich schon auch irgendwie triftige Gründe. Und dann gibt es eben die Sozialsphäre, also wo ich im Außenverhältnis, im Austausch mit anderen bin. Und die ist natürlich gerade im Arbeitsverhältnis auch betroffen und eingeschränkt, weil ich mich eben einfach auch in den Betrieb eines anderen begebe. Und da sind eben am einfachsten auch Eingriffe möglich. Und auf der anderen Seite gibt es eben das Unternehmerpersönlichkeitsrecht oder die Unternehmerfreiheit nach Artikel 12 Grundgesetz, wonach eben der Arbeitgeber seinen Betrieb auch so organisieren kann, wie er das möchte. Hinzu kommt dann eben auch noch, dass er natürlich auch verpflichtet ist, zum Beispiel den Arbeitsschutz sicherzustellen. Und das haben die eben abgewogen, die Gerichte, im Rahmen des billigen Ermessens, des unbestimmten Rechtsbegriffs, haben sie gesagt, okay, das muss man jetzt hier irgendwie auf den Einzelfall beziehen. Und da wägen wir mal diese Grundrechte gegeneinander ab. Und ja, da kommen wir am Ende nicht zum Ergebnis, dass eben das Interesse des Arbeitgebers an der Arbeitssicherheit und auch selbst die Corporate Identity, dass das jetzt keine legitimen Zwecke wären und dass eben die Vorgabe, diese Hose zu tragen, da irgendwie unverhältnismäßig wäre.
Ja.
Und deswegen hätte der Kläger eben dieser Anweisung, dieser Vorgabe nachkommen müssen. Das hat er nicht gemacht, das hat er beharrlich nicht gemacht, obwohl der Arbeitgeber ja wirklich, deswegen habe ich es so lang und breit ausgeführt, sehr länglich das erstmal geduldet hat, bis zur ersten Abmahnung.
War auch geduldig.
Bis zur zweiten Abmahnung, bis zur Kündigung und dann auch nur ordentlich gekündigt. Also da haben sie gesagt, okay, das ist halt einfach so ein Prinzipiending und das geht nicht, das muss kein Arbeitgeber hinnehmen. Und deswegen waren die Kündigungen wirksam und ist die Kündigungsschutzklage eben dann verloren worden. Und ja, damit wäre ich auch am Ende des Falls. Ich weiß nicht, ob er deine Erwartungen erfüllt hat, was die Haute Couture angeht. Aber ich glaube, also spannend war
auf allemal. Der Haute Couture-Skala wäre noch Luft nach oben, aber in sämtlichen anderen Kriterien hat der Fall mich absolut überzeugt und abgeholt. Insbesondere in puncto Spannungsbogen hast du jetzt absolut neue Maßstäbe gesetzt. Und ich werde heute Nacht definitiv von roten Hosen träumen, glaube ich.
hoffentlich nicht. Und ja, ich glaube, den Spannungsbogen, also wenn es den Duden noch geben würde oder den Brockhaus irgendwo als Nachschlagewerk wirklich in Papierform, dann würde unter Spannungsbogen dann jetzt ein Bild von unserem Podcast abgebildet sein, weil ich glaube, den haben wir wirklich maximal ausgereizt. Wie lang kann man einen Spannungsbogen ziehen? Genau, aber ich fand es eine ganz interessante Geschichte, die wieder so ein paar Aspekte am Rande auch rechtliche aus mit in den Blick nimmt, aber auch irgendwie ja wirklich wieder interessant und voll aus dem Leben ist, wie da halt jemand so einen Kleinkrieg um eine rote Hose führt und am Ende sein Arbeitsverhältnis verliert. Ist schon interessant, was Menschen sich auch selber so für Probleme machen und deswegen habe ich es mal mitgebracht.
Da muss die Aversion gegen rote Hosen wirklich schon sehr krass sein, dass man dann so weit geht. Nee, toller Fall. Auf jeden Fall absolut podcastwürdig, würde ich meinen. Gut gefunden und toll erzählt. Also mir hat es wie immer großen Spaß gemacht.
Prima, das freut mich doch. Ich habe dann auch wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Insofern könntest du, wenn du magst, gern noch was zu den Feedback-Möglichkeiten sagen.
Na,
und
klar.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken an die Folge.
Absolut. Also, liebe ZuhörerInnen, auch im neuen Jahr gilt, wir freuen uns über eure Zuschriften, über Feedback, über Lob, Kritik, Anregungen, gern auch Meinungsäußerungen zu Roten Hosen. Wenn es da Befindlichkeiten gibt, die würden wir natürlich auch auf jeden Fall besprechen und gerne aufnehmen. Und zwar erreicht ihr uns am besten über unsere E-Mail-Adresse podcast@lutzabel.com oder natürlich auch über LinkedIn oder sonstige Social-Media-Kanäle. Wir wären auch auf Instagram. Guckt doch mal vorbei. Und ansonsten, ja, bleibt uns an der Stelle wirklich nicht viel mehr zu sagen, als dass wir euch noch einen schönen Tag wünschen. Alles Gute und dass wir uns freuen, euch bei der nächsten Folge hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
Ganz genau. Und ich glaube, wir können sagen, einen guten Start immer noch ins Jahr 2025. Und,
ja, ja, das gilt noch.
Ein erfolgreiches neues Jahr und wir würden uns freuen, wenn ihr den Weg mit uns weitergehen wollt und auf viele weitere spannende, hoffentlich interessante, witzige, wie auch immer, Folgen unseres Podcasts auch im Jahr 2025. Und ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal und ciao.
Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.